Sie sind aber spitzenmäßig besetzt, also werden Sie an den Köpfen was drehen müssen, indem Sie Köpfe austauschen. Sie werden nicht nur, es wird nicht nur Tuchel gehen, sondern diese Mannschaft, egal wie es jetzt zu Ende geht, allerdings, es spielen einige auch um ihr Bayern-Trikot weiterhin jetzt in diesen Champions-League-Tagen.
Beste Kabinenstimmung bei Borussia Dortmund und dem FC Bayern, wie wir hier sehen. Verständlich, denn wir haben tatsächlich zwei deutsche Mannschaften im Halbfinale der Champions League. Schöner kann eine Reif ist Live-Sendung nicht beginnen. Und ich freue mich nicht nur unseren Experten Marcel Reif hier zu begrüßen, sondern auch umgehend nachzufragen, wie es denn gestern im Stadion war. Denn Sie waren in München dabei und erlebten, wie der FC Bayern den Halbfinaleinzug perfekt gemacht hat.
Ergebnis ist prima. Und Bayern haben das am Ende auch verdient gewonnen. War jetzt nicht das Hochglanzspiel, weil ich hatte so über manches oder viele Strecken das Gefühl, es gibt mehr zu verlieren, nämlich dieses Halbfinale, als es zu gewinnen. Und hat Bayern ein bisschen scharf gespielt. Aber Bayern war die bessere Mannschaft in zwei Spielen sowieso. Insofern, wenn mir einer vor ein paar Wochen noch gesagt hätte, Dortmund und Bayern sind im Halbfinale.
Wir haben ja erst ein bisschen schon ein bisschen gescherzt, als wir die Auslosung fürs Viertelfinale sagten und meinten, die gute Nachricht, theoretisch ist ein deutsches Finale drin. Überhaupt der deutsche Fußball, Herr Reif, plötzlich gewinnt die Nationalmannschaft gegen Frankreich und Holland. Plötzlich stehen Bayern und Dortmund trotz bislang nicht optimal verlaufender Bundesliga-Saison im Halbfinale. Bei Bayer Leverkusen sind wir nicht nur zweckoptimistisch, was den Einzug ins Halbfinale in der Europa League betrifft. Entsteht da plötzlich gerade so eine Welle, die man manchmal einfach nicht erklären kann, sondern weil es halt Sport ist?
Lassen Sie es uns nicht beschreien, aber in der Tat, wenn man das so nimmt, ein Stück und fügt es ans nächste, denkst du, irgendwie läuft was. Und wir wollten ja ein Sommermärchen haben. Ich mag das nicht, mag den Vergleich nicht mit 2006. Aber wir wollten doch ein bisschen eine Euphorie entfachen. Es kommt doch was auf uns zu. Und das, was da jetzt gerade so läuft, wenn das so die ersten Schritte sind, sehr gut, sehr, sehr gut. Und damit kriegt man es hin. Also im Moment kann man sich wieder sehen lassen. Man muss nicht wegducken, wenn die Großen
tut ja auch mal,
durch den Saal schreien.
Tut ja auch mal wieder ganz gut. Also kommen wir zu den Themen heute. Das ist der FC Bayern, das ist Borussia Dortmund. Und das sind auch die Verlierer dieser Halbfinals, ganz besonders Man City und Barcelona. Also Bayern München schlägt Arsenal 1-0. Das reicht nach dem 2-2 im Hinspiel. Und die Frage an Sie, Herr Reif, ist, wie sehr war das ein Tuchel-Sieg auch gestern gegen Arsenal? Er hat alle überrascht mit speziell der Aufstellung auf der linken Seite, Guerrero in der offensiven Rolle, dahinter Masraoui, der sich am wohlsten normalerweise auf der rechten Seite fühlt. Wie viel Tuchel war das gestern?
Ich mag ja solche Fragen von Ihnen, wenn das Spiel gespielt ist und nicht im Vorfeld. Und daher können wir jetzt sehr entspannt uns das ja doch gemeinsam anschauen. Natürlich war es ein Tuchel-Sieg. Ich mache mal was anderes. Gestern, ich weiß nicht, wie viele Leute im Stadion waren, die den FC Bayern zu Hause schon mal so, sagen wir mal, von hinten heraus spielend erlebt haben in diesem Stadion. In London war das schon, wurde bezeichnet als taktische Meisterleistung. Man überlässt Arsenal dem Ball, lässt die kommen und kontert sie aus. Und die waren damit, aber in die Falle sind sie brav reingetappt in London. Da war das Ergebnis schlechter als das Spiel eigentlich. Gestern haben die Londoner wieder, sie haben nichts zustande gekriegt, die Bayern haben es auch wieder von hinten raus gespielt. So, das ist die taktische Ausrichtung, dafür ist Herr Tuchel zuständig, dafür hat er es gut überlegt und sie haben es gut umgesetzt. Masraoui und Guerrero vor allem auf der linken Seite, sie hatten große Bammel vor Saka, das ist deren schärfste Waffe, würde ich mal sagen. Kai Havertz war abgemeldet dann in der Mitte, weitestgehend. Saka habe ich das ganze Spiel über außer einer Ecke nicht gesehen. Das hat Masraoui erstaunlich gut gemacht. Sehr, sehr, lass erstaunlich weg, sehr gut gemacht. Und Guerrero war für mich der beste Mann auf dem Platz. Also Die Aufstellung, für eine Einstellung ist der, naja, erstmal für die Taktik ist der Trainer zuständig. Dann ist er für die Aufstellung zuständig. Das hat er sich so überlegt und das hat er richtig überlegt. Wie wir jetzt wissen. Und dann noch die Einstellung, die Mentalität. Die zweite Halbzeit war sachlich, fachlich, seriös. Erst hat er noch ein paar Abspielfehler zu viel, wie ich fand. Zweite Halbzeit sauber, das zu Ende gespielt. Das war, am Ende hat sich niemand gewundert, dass die Bayern das gewonnen haben. Was insofern, ja, Tuchel, bravo, richtig gemacht. Und wenn Sie das Foto eben nochmal gesehen haben in der Kabine, der große Bruch zwischen der Mannschaft und Trainer. Sie bringen es jedenfalls anständig zu Ende, die gemeinsame Reise.
Wenn Sie das Foto gerade ansprechen, dann können wir es an der Stelle noch einmal dazu holen. Der Moment nach dem Spiel in der Kabine.
Das ist doch Tuchel da vorne.
Und das ist Tuchel da vorne. Frage dazu, überrascht Sie, dass Tuchel vorne im Foto zu finden ist?
Nein, weil ich glaube, wenn das Heidenheim-mäßig weitergegangen wäre, dann hätte es dieses Foto nicht gegeben und dann wäre das alles ein bisschen, also sagen wir mal so, wenn es überhaupt bis zu Ende gequält worden wäre, wären wir alle froh gewesen, wenn es endlich rum ist. Das Foto zeigt, dass sich nichts an den Tatsachen geändert hat. Er wird nach dieser Saison gehen. Aber offensichtlich sind die Herrschaften, auch die kurzen Hosen tragen, entschlossen jetzt, warum das so ist, wenn wir nach der Saison sicher auch noch kritisch betrachten, sich ihre Spieler auszusuchen und finden die Champions-League-Spiele durchaus angemessen, ihnen angemessen. Er führt sie anständig taktisch, wie eben beschrieben.
Sie folgen ihm.
Durch. Und sie folgen ihm, weil sie auch was davon haben. Im Übrigen, sie folgen ihm nicht, weil sie sonst auf die Fingerchen kriegen, sondern sie folgen ihm, weil es ganz lustig ist, jetzt plötzlich im Champions-League-Halbfinale zu stehen, nachdem man in Heidenheim in der zweiten Halbzeit sich so angestellt hat. Nein, ich habe das Gefühl, sie sind, da gibt's durchaus welche, die sagen, pass auf, wir haben ja schon wieder einen Trainer erledigt. Also wie wäre es, wenn wir, ich glaube, wir könnten uns ein bisschen besser, vielleicht haben wir auch ein bisschen was. Schwer genug bei Spielern, die dann eher sagen, wir haben doch so einen super Welttrainer. Möglicherweise haben alle jetzt mal so ein bisschen ihr Plätzchen gefunden, sich mit den Tatsachen abgefunden und ein fröhliches, hey, machen wir doch das Beste draus, sich jetzt aufs Fähnchen geschrieben. Und das läuft.
Thomas Tuchel wurde von unserem Kollegen Nico Linner in der Pressekonferenz anschließend gefragt, inwieweit er denn Genugtuung verspüre nach diesem Einzug ins Halbfinale.
Hallo Herr Tuchel. Ja, in den letzten Wochen, Monaten ist viel auf Sie eingeprasselt. Viel Kritik und dann auch die Schwere des Umgangs mit der Situation, dass die Trennung im Sommer beschlossen ist. Jetzt stehen Sie mit der Mannschaft im Halbfinale der Champions League, haben extrem gefeiert mit Ihrer Mannschaft. Empfinden Sie nach dem Spiel heute eine Art Genugtuung?
Das müssten eigentlich Sie und jetzt nicht Sie persönlich. Ich meine, wenn Sie so ein bisschen, was soll ich sagen, scheinheilig. Ich meine, von wo prasselt das denn auf mich ein? Also aus den Medien oder nicht? Dass dann auf der Pressekonferenz danach gefragt wird, ob ich jetzt eine Genugtuung empfinde, das, ja. Kann ich nicht bestätigen, ja, natürlich, aber nicht deswegen, weil dann würde ich zu viel Wertigkeit dazu geben, was auf mich einprasselt. Es ist, wie es ist. Das müssen Sie entscheiden, wie Sie damit leben können, nicht ich. Ich habe vom ersten Tag alles gegeben und werde bis zum letzten Tag alles geben. Und heute haben wir eine fantastische Team-Performance gezeigt, hatten das Quäntchen Glück, sind verdient im Halbfinale. Da sind wir natürlich alle sehr zufrieden. Ich bin sehr zufrieden und sehr, sehr glücklich für meinen Staff und für den Club und für die Mannschaft. Das ist alles andere als selbstverständlich in der Personalsituation. Gegen diesen Gegner verdient zu gewinnen, beide Spiele nicht zu verlieren. Dickes Kompliment an die Mannschaft, da liegt der Fokus.
Da liegt der Fokus und trotzdem an Sie die Frage, Herr Reif. Genugtuung gegenüber den Bossen, die entschieden haben, am Saisonende ist Schluss, verspürt er schon aus Ihrer Sicht?
Ja.
Und das auch ganz zu Recht?
Absolut. Deswegen war das, also wer Tuchel ein bisschen beobachtet hat über die Jahre, das ist ja kein 70-Jährige, der alles schon, der mit einer Ancelotti-haften Gelassenheit über sich ergehen lässt. Und dann geht man halt im Sommer. Nein, er ist tief getroffen, dass das schiefgegangen ist, diese Reise mit den Bayern. Und dass die Presse das begleitet hat. Aber ja, das ist sicher manches auch über die Hutschnur gegangen, was an Kritik von den Medien kam, aber deswegen wird er ja nicht entlassen, sondern entlassen haben ihn ja die Bosse. Und da kam, also wenn die nicht zu kritisieren gehabt hätten, weiß ich nicht, wird's ja weitergehen. Also da ist ein bisschen verschoben, egal. Er ist getroffen, einerseits, und er natürlich verspürt er gestern Genugtuung. Auf der anderen Seite, wenn er sich, jetzt sind wir wieder in unserer kleinen psychologischen Küche, der dritte Gedanke ist doch dann das Halbfinale Champions League, allen Ernstes, ja. Und dann haben wir 16 Punkte Rückstand auf Leverkusen in der Meisterschaft. Also kann mir das irgendjemand hier mal mir erklären? Das ist natürlich unerträglich. Warum? Warum alles im Konjunktiv? Nur die Hälfte von dem, was sie jetzt gespielt haben in der Champions League. Dann wärst du einen großen Schritt weiter irgendwo.
Das ist ja das, was in dieser Saison so schwer zu erklären ist. Diese Heidenheim-Anfälle, so ähnlich haben Sie es vorhin formuliert. Man führt beim Aufsteiger 2-0. Das ist nicht lange her, ja. Das war vor 2 Wochen. Ja. Man verliert in Leverkusen chancenlos. Man verliert gegen Dortmund chancenlos und schaltet dann, man kann schon sagen, souverän Arsenal aus, die
an der
Tabellenführer waren, möglicherweise Meister werden, auf jeden Fall zu den Top-3-Mannschaften
der Premier League
aktuell in England gehören und zum Beispiel ja den Spieler verpflichtet haben, den Tuchel unbedingt wollte.
Declan Rice.
Ja. Mit Declan Rice. Mhm. Also nochmal die Frage nach dem Warum, und gibt es eine andere Erklärung als dieses, zu viele Spieler haben auch durch die vielen Meisterschaften möglicherweise auch unbewusst eher sowas entwickelt, wie Sie es formulieren, ich suche mir bestimmte Spiele aus. Wobei, da würde ich wieder sagen, Dortmund und Leverkusen müssten eigentlich zu diesen Aussuchspielen gehören.
Da gab es Gegenwind und da waren sie nicht in der Lage, sich dagegen zu stemmen, was sie von der Qualität her gekonnt hätten. Es war ja nicht so, dass da irgendwelche halblahm über den Platz sich geschleppt haben, sondern da Leverkusen ein super Spiel abgeliefert und auf einmal ging nichts. Wurden sie hergespielt. Dortmund wussten sie auch eigentlich. Da war aber der Vorsprung von Leverkusen schon ein bisschen groß. Ja, das kann ja nur daran liegen. Also Tuchel wird sicher auch Dinge falsch gemacht haben, Umgang mit bestimmten Spielern, Hierarchien. Will jeder Trainer irgendwie verändern ein bisschen, aber sie dermaßen in den Grundfesten zu erschüttern, hat nicht funktioniert. Aber die Abrechnung hat man im Club gemacht, werden sie Ende der Saison auch nochmal machen. Die am leichtesten fassbare Erklärung ist wirklich, dass diese Mannschaft Dinge kann, aber sie nicht so vernünftig umsetzt, wie es sich für eine Spitzenmannschaft gehört. Sie sind aber spitzenmäßig besetzt, also werden sie an den Köpfen was drehen müssen, indem sie Köpfe austauschen. Sie werden nicht nur, es wird nicht nur Tuchel gehen, sondern diese Mannschaft, egal wie es jetzt zu Ende geht. Allerdings, es spielen einige auch um ihr Bayern-Trikot weiterhin jetzt in diesen Champions-League-Tagen.
Wir sehen hier gerade mehrfach Joshua Kimmich, der ausgerechnet er, kann man sagen, das 1-0 erzielt hat, was die Bayern weitergebracht hat. Wie interpretieren Sie seinen Jubel hinterher? Er zeigte so mit dem Zeigefinger auf seinen Kopf. Kann man so einen sagen, ja, war ein Kopfball. Auf der anderen Seite auch ein bisschen ich war's Botschaft. Er hat hinterher gesagt, Hinz und Kunz haben sich über meine Situation geäußert. Ich hätte mir gewünscht, dass auch ein bisschen mehr pro Kimmich dabei gewesen wäre.
Dazu war irgendwo noch ein Halbsatz mit sehr wenig Rückendeckung.
Würden Sie das auch interpretieren in Richtung der Bosse? Max Eberl hat einmal gesagt vor 2-3 Wochen, er könnte ja von sich aus auch mehr Commitment zum Verein zeigen und Vertragsverlängerung unabhängig vom Trainer, der da ab Sommer kommt.
Gut, aber Vertragsverlängerung, lass mal, da geht's um die Position, Verteidiger. Also jedenfalls hat er jetzt eine Position eingenommen, nicht weil es ihn dahin gedrängt hat, sondern Tuchel musste ihn zu dieser Jagd doch schon ein bisschen tragen. Das hat er aber angenommen. Das spricht für einen Charakter und für ein Commitment für den Club. Und dass er das Tor gestern macht, ich glaube, das hat ihm auch ihm selber ganz einfach nur mal gut getan. So, das guck mal, was ich alles kann. So, er ist ja nicht der Kopfballgigant. So. Nur weil er das Tor jetzt gemacht hat. Und gestern hat er ein sehr gutes Spiel gemacht. Ist ja die Gesamtbilanz, da müssen wir ein bisschen langsam machen, nicht sofort jetzt wieder völlig rosig. Er hat ein, zwei Jahre hinter sich, da war er nicht der Kimmich, der er auch schon mal gewesen ist. Und der hat Dinge gezeigt, jetzt, die jetzt nicht so da waren. Jetzt in dieser neuen Position macht er seinen Job und er macht ihn sehr gut. Und in der Nationalmannschaft ja auch. Das muss einer erstmal schlucken, der im Mittelfeld den Zampano gemacht hat, ob immer erfolgreich und immer richtig gut, mal dahingestellt. Der sich jetzt auf die wieder vermeintlich irgendwo am Rande des Spielfelds bewähren muss. Deswegen ist so ein Tor, das ja zentral fällt, durchaus bemerkenswert. Ja, ich glaube, das ist für ihn eine Genugtuung. Ich halte ihn für intelligent genug, daraus die richtigen Schlüsse zu ziehen.
Wir hören uns jetzt den Trainer der Bayern nochmal an, denn wir wissen ja, wer im Halbfinale wartet. Real Madrid ist es. Na wunderbar. Tuchel scheint das gar nicht zu überraschen. Hören wir mal rein.
Wir werden keinen Halbfinalisten finden, der nicht ins Finale will. Das geht uns ganz genauso. Ich denke nicht, dass wir jetzt der Top-Favorit sind in dieser Konstellation. Klar, Real Madrid. Ich meine, man fragt ja fast, müsste dann nachfragen, wer sonst? Ja, also klar, Carlo Ancelotti, wer sonst? Und Real Madrid. Es geschafft, in Manchester City zu gewinnen. Das ist natürlich ein unglaubliches Ausrufezeichen. Wir sind stolz, dass wir drin sind. Wir haben es über die Champions League-Leistungen auch absolut verdient. Das ist das dicke Ausrufezeichen für uns. Und jetzt werden wir sehen, in zwei Wochen. In zwei Wochen jetzt los und das ist ein riesengroßer Anreiz. Wir werden alles dafür tun, in Wembley die Saison zu beenden.
Ganz interessante Formulierung von Tuchel, finde ich. Wir haben es uns mit den Champions-League-Leistungen verdient, im Halbfinale zu stehen. Selbst er differenziert dort.
Ja, und jetzt werden wir ja wieder hier, bis es endlich gespielt ist, werden wir ja wieder in die Küche gehen und in die Köpfe versuchen reinzugeraten. Wer ist in einer hungrigeren Position? Real hat die Meisterschaft erledigt. Die haben 10 Punkte Vorsprung. Da ist meilenweit niemand, der sie noch einholen kann. Also die sind schon Meister und dazu gibt's noch als Bonbon, geht's jetzt in dieser Champions League weiter, obwohl man City vor der Brust hatte. Aber das ist gelungen. Oder sind die Bayern hungriger und wilder und verletzter und angeschossener?
In dem Fall würde ich mal sagen, Antwort B.
B, dann nehmen Sie B. Nehmen Sie B. für die Bayern, wenn diese Saison irgendetwas noch bereithält, ist das Champions League. Für Real gibt es noch ein paar andere Dinge. Dort allerdings, wenn ich gestern den alten Modric gesehen habe, wie der noch mal alles gemacht hat, ich habe mir ein paar Dinge angeguckt hinterher. Ja, es ist wieder Real. Da bin ich völlig bei Tuchel. Sie werden wieder, Toni Kroos wird wieder da rumlaufen und Modric wird da sein. Und du sagst, sag mal, aber das hatten wir doch schon vor 20 Jahren. Wie hört das denn nie auf? Fragen Sie mal heute Pep Guardiola und in Manchester nach. Ja, es hört offenbar nicht auf.
Wollen wir uns auch mal Ancelotti anhören, den Trainer von Real Madrid und Ex-Trainer des FC Bayern. So viel Zeit muss sein. Auch das passt ja zu dieser...
Alle sind irgendwo Ex-Trainer des FC Bayern.
Zu dieser sehr außergewöhnlichen Gesamttrainersituation. Sie beschäftigen sich gerade mit Nagelsmann unter anderem, der ja schon mal da war. Sie spielen gegen jemanden, der auch schon mal da war. Und sie haben einen, der bald nicht mehr da ist. Soweit die Kurzzusammenfassung der Trainersituation des FC Bayern. Und jetzt hören wir eben Ancelotti, der besonders einen deutschen Nationalspieler lobt.
Elfmeter sind ein Glücksspiel, aber die Wahrheit ist, dass ich sehr zuversichtlich war. Die Spieler sagten sehr ruhig, wir gewinnen das. Auch Lunin sagte, bleibt ruhig, ich werde welche halten. Er war ruhig, ich nicht, aber es hat funktioniert. Ich habe alle Elfmeter gesehen, obwohl ich abseits stand, um ruhig zu bleiben. Sie haben gut geschossen, besonders Rüdiger hat uns sehr überrascht. Um ehrlich zu sein, Elfmeter sind nicht unsere Stärke diese Saison, aber sie haben es gut gemacht.
Ja, also wenn Elfmeter nicht die Stärke sind und dann 4 von 5 reingehen und vor allen Dingen, ich habe auch zweimal gucken müssen, als ich sah, so jetzt kommt der 5. Schütze und es ist unser Rüdiger und er schießt ihn linker Innenpfosten rein. Also von allen Elfern, die wir da gesehen haben, die reingingen, würde ich den... War er weit vorne.
Ich habe die Bayern waren ja fertig mit 1-0 und dann bin ich aber sitzen geblieben noch. Wir hatten den Monitor da noch an und haben uns dann im sich leerenden, in der sich leerenden Allianz Arena die Verlängerung in Manchester angeguckt. Deswegen weiß ich ein bisschen, wovon ich rede. Real stand hinten drin und wir haben von der ersten Minute haben wir gesagt, das kann nicht gut gehen. Das kann so nicht, die Manchester kam und kam und kam, das kann nicht gut gehen. So, aber es geht dann gut, wenn du Leute hast, die einen solchen Spaß am Verteidigen haben. Ja, wir gucken ja immer auf die Artisten und die sieben, machen wir jede Woche die Torjägerlisten. Es muss die geben, die versuchen, das zu verhindern, dass diese Liste immer weiter hochgeschraubt wird. Und Rüdiger ist das Musterbeispiel. Also jetzt vor dem Elfmeter schon war der im Top-Modus. Also der war on fire, wie mal irgendwie junge Menschen sagen. Und hat dazwischen gefegt, egal wo, dass es nur so kracht. Und so ist er auch zu diesem Elfmeter gegangen. Deswegen, das war, ich habe die Statistik hinterher noch schnell gesehen, glaube ich, 33 Torschüsse City und 6 Torschüsse Real. Aber die Statistik kannst du dir in die Haare schmieren. Wenn Rüdiger den 5. reinmacht und 2 von City nicht mal Elfmeter reinkriegen, haben Sie den von Bernardo Silva gesehen? Panenka dreht sich im Grab um.
Es war nicht mal richtig gelupft. Ich habe so einen Elfer, weil Sie es ansprechen, ich habe es noch nie gesehen.
Ich nicht. Also möglicherweise irgendwo bei meinen Söhnen, als sie noch ganz klein in der Jugend spielten und er nicht so weit kam mit dem Ball.
Also halb hoch in die Mitte, ohne so richtig diesen Lupferinstinkt zu haben. Also
wer den Panenka nennt, der Panenka dreht sich im Grab um.
Absolut.
Das ist ja, City. Mhm. Möglicherweise auf irgendeinem Höhenflug und dann aber sowas von abgestürzt. Also ich mache ja kein Hehl aus meiner Sympathie für Real Madrid schon seit Jahrzehnten, weil ich mir sage, das Alter darf nicht abseits stehen. Und solange ich hier noch rumlungere und ich noch Luka Modric sehe, was sage ich, 100 Mal habe ich ja schon gesagt, mir gefällt das wirklich. Das ist wie so ein Mönch aus dem Namen der Rose, aber einer der Älteren. Schleppt er sich in so einer Kutte und so, wenn es so spät wird, und der war noch in der Verlängerung, wurde es noch später, mit eingefallenen Wangen. Und du denkst, Luca, hör auf.
Dann habe ich mich kurz erschreckt, ehrlich gesagt, bei der Nahaufnahme.
Wenn du Luca groß siehst, so 110. Minute, denkst du, das ist doch unmenschlich. Da muss doch jetzt irgendjemand kommen und den älteren Herrn mal zur Seite bitten. Luca sagt, lass mal, ich mach noch, spielte 3-4 Bälle, die waren so, und macht seinen Elfer rein. Luca hat verschossen. So ist es. Da dachte ich, guck mal, das endet on a bad note. Das ist schade, weil das ist sein letztes Champions-League-Spiel dann wahrscheinlich. Und das verhunzt er selber. Aber die Dinge wurden geregelt.
Hat sich der Fußballgott gedacht, so lasse ich den Luca doch nicht.
Er wird nochmal die Kutte überstreifen und nochmal über den Platz wandeln, wenn es gegen die Bayern geht.
Das Trainerthema haben wir am Ende dieses Bayern-Blocks nochmal für Sie, liebe Fußballfans. Denn
haben Sie eine Alternative? Frage ich gleich. Dann, wenn Sie nennen Sie mir einen Namen, bin ich Nagelsmann.
Eine thematische Alternative? Nee, ja, aber es dreht sich um Nagelsmann. Aber
also, okay.
Warten Sie ausnahmsweise kurz ab.
Warum nicht?
Volker Struth, der Berater von Julian Nagelsmann, hat sich im Podcast Spielmacher mit Sepp Hellmann jetzt nämlich zur Situation um Nagelsmann geäußert und sagt dort, Zitat Volker Struth, alle stellen mir derzeit die gleiche Frage. Geht Nagelsmann zurück zum FC Bayern oder was macht Nagelsmann? Das wird sich in den nächsten Tagen entscheiden. Das wird sich in Kürze entscheiden. In den nächsten 5, 6, 7 Tagen. Ohne dass ich sagen möchte, wer die Interessenten sind, ich kann nur sagen, es ist nicht nur Bayern München. Also, was wir wissen, die Entscheidung steht an. Das ist auch der Zeitrahmen, den wir alle immer vermutet haben. April ist der Monat der Wahrheit in jeder Hinsicht. Sei es in der Champions League, in der Meisterschaft überraschenderweise diesmal auch schon, als auch da. Jetzt kommt eine Psychologiefrage. Wie deuten Sie diese Sätze von Struth? Klingt das eher nach Bayern, eher nach Nationalmannschaft oder eher nach was ganz anderem?
Das liegt erstmal danach, das muss gar nicht klingen, weil er hat noch etwas dazu gesagt. Ich kann ja nicht die Presse und jeder, der mich fragt, auf den Arm nehmen. Er hat veräppeln oder verarschen gesagt, ja wurscht. Natürlich reden wir mit Bayern. Das ist doch kein Geheimnis, dass Bayern Interesse hat.
Du streitest doch Bayern nicht.
Also, so viele andere Interessenten sehe ich nicht, mit denen sie länger reden müssten. Also es ist die Nationalmannschaft oder es ist der FC Bayern. Da ich Julian Nagelsmann, und ich denke, darüber grübelt er für sich selber auch nach, für einen Vereinstrainer halte, der jeden Tag auf dem Platz stehen will, würde ich sagen, es läuft auf die Bayern hinaus. Dann kommt als nächstes natürlich sofort, ah, wir haben doch eine EM und er ist doch Bundestrainer. Ich würde allen empfehlen, einfach mal, gehen wir mal davon aus, er sagt, also in 3, 4, 5 Tagen, ich gehe zurück zum Bayern. Wenn wir alle uns dann einfach nur mal entspannen und sagen, so, und bis dahin, bis er dahin geht, wie sieht das in der Kaderplanung? Also der ist jung genug, um am Abend noch ein halbes Stündchen sich den Kopf zu zerbrechen, ob Kimmich weiterhin Rechtsverteidiger spielt. Das würde ich sagen, ist noch hinzukriegen.
Entspannung liegt mir aber gar nicht
heran. So, ich weiß, da liegt der Konflikt. Es ist keiner da. Und wäre gut, wenn alle Beteiligten ihn machen ließen, so wie gegen Frankreich und Holland mit der Nationalmannschaft und danach in Richtung Bayern gehen. Und danach können wir uns so in den Zwischendrin mal ganz kurz darüber unterhalten, wer könnte denn die Übergangszeit zu Klopp überbrücken. Jetzt weiß ich einen mit grauen Haaren, der sitzt, der ist heute in London, weil die ja heute Abend gegen West Ham spielen. Der sitzt da und sagt, untersteh dich, weil wir haben uns gerade sehr innig umarmt, habe ihn beglückwünscht zu der deutschen Meisterschaft in Leverkusen am Wochenende. Ich will mir das Verhältnis nicht wieder verderben, aber unter uns beiden wäre das selbstverständlich eine Lösung für ein Jahr. Da spielt man, weil ich glaube, was Nations League oder dieser Kasper-Kram da, Conference Kasper-Kram.
Irgend sowas wird sich da in den Weg stellen.
Ja, und das kann man, das macht Rudi mit links. Rudi macht das mit. Und danach kommt Klopp und inzwischen hat
Nagelsmann. Also Rudi Völler durchaus als Übergangstrainer.
Ja, klar. Sandro
Wagner.
Oder Sandro Wagner. Oder Sandro Wagner zusammen. Das zum Beispiel hielte ich für eine Herr Brüggelmann.
Es geht doch.
Oder? Wollen wir nicht
manchmal,
Plätze tauschen?
Manchmal ja. Auch produktiv hier in der Runde.
Überragend.
Immer vorausgesetzt, Nagelsmann geht überhaupt zum FC Bayern.
Ja.
Da gibt es ja auch noch Zweifel. Wie man hört, bei dem einen oder anderen bei Bayern und auch sonst,
gut. Wendy, da muss jeder, der einen Zweifel hat, muss sagen, ich habe einen besseren oder einen anderen.
Na, Sie selbst haben ins Gespräch gebracht, was ich nach wie vor für einen formidablen Vorschlag halte, Emery von...
Da habe ich mich ein bisschen schlau gemacht. Ziehe ich hiermit öffentlich, offiziell ein Stückchen zurück. Unai Emery hat, als er zu Aston Villa kam, einen siebenköpfigen spanischen Staff mitgebracht.
Okay.
Und auch noch den Sportdirektor, ein Spanier, installiert. Das muss ein Club dann schon wollen. Also Uli Hoeneß und Karl Rummenigge und alle, Dresen, Heiner, alle, die dort, Eberl, alle, die dort irgendwas zu sagen haben, müssten sagen, okay, wir nehmen den großen Bus, fahren zum Tegernsee, grillen ein paar Würstchen bei Uli. In der Zwischenzeit wird das hier der FC España Bayern.
Gleiches erzählt man über De Zerbi übrigens auch.
Zerbi ist kein Thema mehr. Zerbi haben sie gewogen und selber festgestellt, das ist kein Bayern-Trainer.
Also Rangnick oder Nagelsmann oder Rangnick, Klammer auf, Zidane, Klammer zu.
Rangnick kennt alle verhandelnden Personen, Nagelsmann auch, aber der ist jung genug, um sich das nochmal aufzunehmen. Rangnick ist viel zu schlau. Wenn es denn gar nicht anders ginge und man müsste ihn sehr, 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 sehr bitten, könnte ich es mir vorstellen, Ralf Rangnick. Aber es ist wirklich schwer. Ralf Rangnick kommt und bringt zwar keine Spanier mit, aber hat ganz klare Ideen, die sehr breit gefächert sind und zu Recht. Einer mit der Vita darf sagen, pass auf, wir machen so wie, wenn ihr mich wollt, machen wir so wie ich sage. Und das bis in kleinste Verästelungen. Da er weiß, wie viel vom Tegernsee rüber raunt, wie viel aus der Ecke raunt im täglichen Bayern-Kosmos, glaube ich nicht, dass er sich das antut.
Sie haben richtig Freude nochmal dran entwickelt an dem Thema. Bin begeistert. Klang erst so
aber
ein bisschen.
Aber wir sind doch schon wieder am Ende sind wir doch.
Herrlich.
Aber am Ende sind wir bei Nagelsmann.
Oder Sie. Ich. So, jetzt sind wir bei Max Eberl. Den wollen wir am Ende doch noch einmal hören zum Thema, wie geht's denn jetzt weiter? Er wirkt ganz gelassen dafür, dass er noch keinen hat.
Wenn der Volker das meint, Wir haben mit vielen gesprochen. Deshalb nochmal, ich habe sehr, sehr viel dazu sagen dürfen können. Ich habe aber nie Namen kommentiert. Ich habe auch nie was ausgeschlossen. Ich habe gesagt, dass wir sehr, sehr viele Gespräche geführt haben und natürlich irgendwann dann unseren Trainer präsentieren wollen, wenn dann beide Seiten Ja sagen. Das ist wie bei der Ehe. Ich werde überhaupt nichts bestätigen. Ich bin keiner, der in der Öffentlichkeit irgendwelche Dinge raushaut, sondern ich mache es intern. Ich versuche, einen guten Job zu machen mit Christoph zusammen. Wir versuchen, einen richtigen Trainer zu finden. Und wenn es dann zu verkünden gibt, dann werden wir es verkünden. Ich habe gesagt, im besten Fall im April. Wenn es länger dauert, dauert es länger. Das waren meine Worte, die ich im Interview gegeben habe. Und an denen lasse ich mich auch messen. Wir wollen es so schnell wie möglich machen, weil wir Planungssicherheit haben wollen. Aber wir werden jetzt nichts Überstürztes machen nach dem Motto, jetzt schnell was abschließen, sondern wir wollen das Bestmögliche für Bayern machen. Das machen wir gerade.
Wirkt selbstsicher.
Also selbst wenn er es nicht wäre, müsste er so wirken, weil dann wäre es nicht Max Eberl und dann wäre er für den Job nicht geeignet. Das ist mal das Erste. Das Zweite, ich glaube, umso mehr, das, was Struth gesagt hat, in den nächsten 4-5 Tagen, deswegen läuft es für mich umso mehr auf Nagelsmann raus. Weil du das dann, wenn du Richtung EM guckst, und das ist ja das Nächste dann, was auf Nagelsmann zukommt erstmal. Der Champions League, wird doch Tuchel machen, mir in Ehre. Dann magst du und will niemand, dass das geraune Getue, wer wird's denn nun, wird's denn Nagelsmann, wann sagt er denn was, das kannst du nicht mit reinschleppen, je näher es zur EM geht. Deswegen das jetzt klären, alle heulen mal kurz auf und dann, oh Gott, die Welt bricht zusammen, dann stellst du am nächsten Morgen fest, bricht doch nicht zusammen und dann kann er seinen Job machen. Die Bayern werden Champions League-Sieger, Deutschland Europameister. Was wollen Sie noch? Doch, alles gut.
Nicht mehr. Damit
danke.
Können wir leben. Oder Dortmund wird Champions League-Sieger.
Ist uns an
dieser Stelle egal.
Ja.
Denn
völlig.
Hauptsache, eine deutsche Mannschaft triumphiert im wichtigsten Wettbewerb. Und damit sind wir bei Borussia Dortmund. Auch an dieser Stelle herzlichen Glückwunsch an den Verein, Trainer, Mannschaft und Führung zum Einzug ins Halbfinale gegen den sehr unangenehmen Gegner Atletico Madrid. Wie wir wissen, haben sie es geschafft, mal wieder in so einer richtigen BVB-Nacht 4-2 zu triumphieren. Würde ich sagen, mindestens ein Türchen haben auch die Zuschauer zu verantworten, die die Mannschaft großartig unterstützt haben. Und wir hören mal rein bei Julian Brandt, Niklas Füllkrug und Sportdirektor Sebastian Kehl, was so in ihnen vorgeht nach diesem Erfolg.
Also das sind diese Abende, für die du Fußball spielst, wo was dich einfach komplett mitnimmt. Diese ganzen Emotionen, auch die ganzen Gesichter, die glücklichen Gesichter hier zu sehen in einer durchwachsenen Saison, würde ich mal sagen. Das macht schon extrem Spaß und wir freuen uns extrem aufs Halbfinale, ist klar.
War schon magisch heute so ein bisschen im Stadion. Die Atmosphäre, die Energie auf dem Platz war auch extrem. Ich glaube, man hat von der ersten Minute erkannt, dass keiner irgendwie einen Meter nachlässt.
Es ist definitiv eine Aussage, unter den besten 4 Teams in Europa zu sein. Und dann natürlich wissen wir, weil wir ein großer Club sind, weil die Erwartungen groß sind, dass Borussia Dortmund immer unter einem gewissen Brennglas steht, auch gerade dann, wenn es mal nicht so läuft. Aber gerade in diesem Wettbewerb haben wir es mehr als eindrucksvoll bewiesen, wie wir die Gruppenphase überstanden haben, wie wir auch die letzten Partien gestaltet haben. Wenn wir jetzt ins Halbfinale eingezogen sind, dass wir eine richtig gute Mannschaft haben.
Und jetzt ja, spielen wir Champions League Halbfinale. Ich glaube, für jemanden wie mich nochmal ein Stück besonderer. Es gibt auch einige, die das hier schon erlebt haben, aber gibt es nur noch ein Ziel, Wembley.
Das können wir nur unterstreichen, lieber Niklas Füllkrug. Es wäre einfach zu schön, wenn nach 2013 wieder diese beiden deutschen Mannschaften das Finale am 1. Juni dort bestreiten. Die Engländer müssten dann ganz, ganz tapfer sein. Auch Sebastian Kehl, Herr Reif, wählt so eine ähnliche Formulierung wie Thomas Tuchel. Wir haben uns das mit den Leistungen in diesem Wettbewerb verdient. Also auch da das ganz klare Bewusstsein, warum auch immer. Es ist eine Saison, die funktioniert aber unterschiedlich gut und dienstags und mittwochs unter Flutlicht irgendwie besser als am Samstag um 15:30 Uhr. Welche Frage macht jetzt Sinn?
Wo sind die Parallelen? Natürlich die Parallelen, genau dasselbe, das Gleiche wie bei den Bayern. Eine Saison für die Bayern als Vizemeister zum Vergessen.
Mit dem Rückstand
mit der Liga, ja. Und für Dortmund umso mehr.
Champions League Platz werden sie erreichen, der fünfte Platz wird reichen, denn das dürfen wir auch nicht vergessen. Das ist sehr ordentlich gelaufen gegen englische Club und City ist auch noch ausgeschieden. Also das wird der fünfte Platz wird reichen. Insofern in Dortmund können sie mal durchatmen. Aber natürlich genau das, was ich vorhin sagte, was bei Tuchel also als fünfter Gedanke dann irgendwann dann doch wieder den Rücken hochkriecht. Warum denn nicht die ganze Saison so? Ob wir dann Meister geworden wären, wieder mit 20 Punkten Vorsprung, ist doch wurscht, das weiß man nicht. Aber wir wären doch nicht dermaßen vorgeführt worden von Leverkusen. Und dasselbe muss ich ja Dortmund noch mehr fragen. Wie viel Abstand, Punkt, 23 Punkte oder was? Das ist ja absurd. Und dann spielst du so eine erste Halbzeit. Die erste Halbzeit war das Beste, was ich von Borussia Dortmund seit, weiß ich nicht, gefühlt Jahren, aber wahrscheinlich haben sie es gar nicht so lange her, haben sie es auch hingekriegt. Nur du hast dazwischen Auftritte in der Bundesliga, wo dir jeder daher, na, jeder Hinz und Kunz macht dir Probleme und es ist Freud und sinnlos, was sie da treiben. Und sowas kriegt diese Mannschaft hin. Das sind ja nicht plötzlich eine andere, nicht A-Kader, B-Kader, sondern sind ja alle die da gewesen, die auch sonst sich da vergeblich abmühen. Das sah nach Fußball aus, das hatte von A bis Z eine Wucht. Du musst Atletico Madrid, Simeone, musst du vier Dinger verpassen. Das musst du machen. In zwei Spielen fünf Tore. Alter Specht, du. Das war schon großes Kino. Insofern, ja, sie werden alle sagen, wenn sie es am Ende gewonnen haben, wenn sie gar nichts sagen, also Champions-League-Sieger werden sie nichts sagen.
Sondern ja, einfach sogar das, also schon jetzt, Halbfinale ist super, sollten Bayern und Dortmund ins Finale kommen, können beide unabhängig vom Ausgang auch des Endspiels sagen.
Ja, also dann hat einer verloren und dann tut es weh und dann kommt auch die anderen Wunden tun dann wieder weh. Aber wenn du es gewonnen hast, ist alles okay. Wenn nicht, werden sie beide, Dortmund wie Bayern, über die Bücher müssen, wie der Schweizer sagt. Und einfach gucken, warum, wo ist denn diese Schraube, die es zu drehen gilt, damit wir nicht einmal so und einmal so auftreten. Das kann nicht sein. Oder eben eine Mannschaft sucht sich Spieler, suchen sich Spieler aus. Und das darf kein Club zulassen. Nicht, wenn du Spitzenclub bist.
Nun hat ja Bundestrainer Julian Nagelsmann.
Ach doch noch.
Ja, aber anderer Dreh, seien Sie beruhigt. Bei dem letzten Länderspiel-Doppelpack gegen Frankreich und Holland sehr in den Mittelpunkt gestellt, wer gerade mit einem Verein unterwegs ist und auch auf so einer Euphoriewelle unterwegs ist. Und er wurde dafür gefeiert, dass er viele Leverkusener und Stuttgarter nominiert hat. Und Dortmund, glaube ich, bis auf Niklas Füllkrug, überhaupt nicht vertreten war. Was macht er denn jetzt, wenn die Dortmunder mit dem Selbstbewusstsein eines, ich sag mal, vielleicht sogar Champions-League-Siegers die Saison beenden? Du hast glückliche Stuttgarter, die in der Champions League sind, Triple-Leverkusener und ein FC Bayern, der sowieso immer mit 5-6 Spielern dabei ist, weil die Qualität einfach zu groß ist. Tut sich gerade bei Dortmund in Sachen Länderspiel oder andersrum formuliert, wen sehen Sie bei den Dortmundern gerade außerhalb von Füllkrug, wer am ehesten noch so über diese Latte springen könnte Richtung Europameisterschaft?
Da ist zum Glück noch ein bisschen Bundesliga zu spielen. Mhm. Leider für Dortmund, aber zum Glück für Nagelsmann zum
Beispiel. Jetzt gegen Leverkusen am Sonntag.
Am Sonntag. Und da wäre es mal ganz lustig, mal zu zeigen, wo stehen wir und welche Ansprüche haben wir gegen den deutschen Meister. Und Leverkusen, so wie ich sie gerade einschätze, mit denen, die werden nicht im Bier halb ersoffen dahin marschieren, sondern das Schaulaufen des Meisters wird anstrengend genug für jeden Gegner noch. Da können sich aber ein paar noch zeigen. Julian Brandt zum Beispiel hat der eigene Trainer nicht mal für gut gehalten im Hinspiel bei Atletico in der ersten Halbzeit. Und hat aber dann hinterher gesagt, Terzic, das war ein Fehler. Und so wie der jetzt wieder gespielt hat. Also mit dem, um mir auf Ihre Frage Nagelsmann zurückzukommen, mit der Katastrophe kann der, glaube ich, leben. Dass ihm jetzt formstarke reinschneien in die Bude und er die Qual der Wahl haben wird. Ja, das ist doch
schön.
Das Schönste, was es gibt. Und es zeigt, wie viel Gutes es in Deutschland gibt. Und aus dem muss Nagelsmann nur eine Mannschaft machen. Dann bist du noch nicht Europameister, aber zumindest bist du nicht vorher falsch abgebogen.
Sabitzer ist einer der Spieler,
die... Der kann aber nicht bei Nagelsmann.
Da danke ich Ihnen für den Hinweis. Ja. Darüber freut sich dann aber Ralf Rangnick als Österreich-Trainer.
Wissen Sie was? Mich hat's gefreut für den. Weil der in Leipzig so gut war. Und dann wie mancher dann den Weg dann doch halb gezwungen, halb gewollt zu den Bayern. Und da plötzlich war da hast du gedacht, was ist mit dem passiert? Warum ist dem das nicht? Der kam mit diesem Club irgendwie nicht zurecht. Und so wie der jetzt in Dortmund. Und nicht nur vorgestern, sondern schon.
Auch am Wochenende in Gladbach. Zwei so Tore, zweieinhalb Tore. Schon, weil der eine
also der fängt Elfmeter. An jetzt, er ist wieder Sabitzer. Und das freut mich für so einen Spieler, der sich selber verliert irgendwo. Und dann plötzlich wiederfindet. Und zwar auf dem Niveau.
Edin Terzic sieht das überraschenderweise ganz genauso. Große Freude über Sabitzers Entwicklung. Und das hört sich dann im Originalton genau so an.
Können wir endlich los?
Ja, Moment, ich muss mir gerade noch ein Ticket organisieren. Welche S-Bahn nehmen wir nochmal?
Du holst dir jetzt am besten mal das Deutschland-Ticket. Das geht ganz schnell. Und schon können wir mit allen Bussen und Regionalbahnen fahren, wann wir möchten.
Und auch, wohin wir wollen?
Ja, wir steigen einfach ein und müssen uns mit dem Deutschland-Ticket um keine weiteren Tickets kümmern. Egal, ob du montags damit ins Büro fährst oder wir spontan nach Berlin wollen. Oder am Wochenende ins Grüne.
Okay, das heißt, wenn ich mit den Jungs zum Auswärtsspiel will, steige ich einfach mit meinem Ticket in die Regionalbahn und den Bus und fahre zum Stadion?
Ja, ganz genau. Aber jetzt geht's erstmal zum Shoppen in die Stadt. Und? Wann möchtest du losfahren? Jetzt informieren unter bahn.de/deutschlandticket.
Herr Marcel, haben wir schon nach den letzten Spielen gelobt, dann gab es leider die Sperre. Und wie er jetzt zurückgekommen ist, hat genau da angeknüpft, wo wir uns das erhofft haben. Er wird jetzt nicht hoffentlich nur auf das Tor und die beiden Assists reduziert, weil Marcel hat ein unglaubliches Spiel gemacht in beide Richtungen. Extrem fleißig gewesen im Verteidigen, hat immer wieder dafür gesorgt, dass der Gegner nicht in Ruhe Bälle nach vorne spielen konnten, war immer da für den zweiten Ball, hat Bälle für uns erobert, hat Bälle gejagt. Und dann hat er sich belohnt mit den beiden Assists und dem Tor. Wir hoffen einfach, dass Marcel gesund bleiben kann, weil das, was er jetzt gezeigt hat, das hat nichts mit Zufall zu tun, sondern mit absoluter Qualität. Und diese Qualität macht jede Mannschaft besser und dementsprechend uns auch.
Auf den Punkt gebracht mit Edin Terzic.
Holding Six, wie sich jeder das nur wünschen kann, Rodri-mäßig nicht nur irgendwo hinten rumfegen, sondern fegen und zusammenstellen, zusammenbasteln wieder und dann nach vorne. Also das war ein großes Spiel und zeigt, dass einer was kann. Das ist ja nicht so, dass dem plötzlich irgendwas zufällt, sondern der ruft nur ab endlich.
Bei Manchester United war er ja auch zwischenzeitlich, hat da auch teilweise sehr überzeugt und ging dann aber auch wieder in so ein Loch rein. Schwierige Phase auch bei dem Verein zu geben.
Damals. Erstens, zweitens, wenn Spieler dann, wenn das Leben ihn dann so von Leipzig nach Bayern, dann ist da gar nichts. Ne? Dann leihen wir ihn halt aus. Wer will ihn denn? Wer will ihn Real Madrid? Nee, also Manchester United.
Da klingt gut, war aber eine schwierige Zeit.
Ist aber zu der Zeit alles andere als gut. So, dann muss er da, wo bist du? Was bist du? Bleibst du? Nein, das ist zu teuer, wollen sie eigentlich auch nicht. Und dann, ja, Dortmund, okay, das ist das alles musst du in dir selber irgendwann mal wieder zurechtrücken. Und das muss wieder ein Bild ergeben und auf eine Basis, ein Fundament. Und nur dann kannst du ja, wenn der Kopf frei ist, wieder so Fußball spielen. Und offenbar Glückwunsch an Dortmund und Glückwunsch an ihn. Da passt was.
Und wir hoffen, dass das auch im Halbfinale gegen Paris Saint-Germain der Fall sein wird. Es kommt ja zum erneuten Aufeinandertreffen. In der Gruppe hatte man schon das Vergnügen miteinander. Nimmt man diese beiden Ergebnisse, würde Dortmund ausscheiden. In Paris gab es eine 0-2-Niederlage, zu Hause dann ein Unentschieden. Aber jetzt ist ja hoffentlich alles anders. Nochmal Edin Terzic, der Trainer von Borussia Dortmund.
Ich habe jetzt nur das Ergebnis natürlich mitbekommen, haben es jetzt auch geschafft, sich durchzusetzen gegen eine tolle Mannschaft wie Barcelona. Und ja, wir haben PSG zweimal schon gespielt. Das erste Spiel hat uns gar nicht gefallen in Paris. Da waren wir nicht annähernd an dem, was wir uns vorgestellt haben und wozu wir in der Lage sind. Und trotzdem war es ein ziemlich enges Spiel auch da. Da gab es nicht mega viele Torchancen. Es gab dann halt auch eine Elfmeterentscheidung, die das Spiel dann auf eine Seite gekippt hat. Da gab es dann diese Schlüsselmomente, die wir nicht auf unsere Seite ziehen konnten. Aber da hat Jule schon komplett recht. Ich glaube, das zweite Spiel hier in Dortmund war deutlich anders. Das war ein wiederum ein enges Spiel, aber wir haben es geschafft, sogar näher am Sieg zu sein als PSG. Was wir geschafft haben bei all den Spielen, die wir dann gegen sie hatten, wir haben es geschafft, in der Gruppe vor ihnen zu bleiben und sind als Tabellen, also als Gruppenerster ins Achtelfinale eingezogen. Und ich glaube auch, dass wir eine deutlich stabilere, bessere Mannschaft sind als noch im September und im November.
Und da ist die spannende Frage, ob das auch für Paris gilt. Ich würde sagen, ja.
Ja, wenn Sie das erste Spiel nehmen, das war das erste Spiel überhaupt in dieser Champions League-Saison, das war jämmerlich, das war fürchterlich, Dortmund, mutlos und da in Paris. Also das war schrecklich. Wenn die da auch nur einen Hauch von dem bis heute noch mitgeschleppt hätten, dann können wir uns das schenken gegen Paris. Das wird ein Spiel mit vielen Geschichten. Die PSG, Mbappé, die letzten Runden, der will ja nochmal was gewinnen. Ja. Und dieser Trainer, der mit ihnen dann manchmal auch zu viel coacht. Lass uns das noch ein bisschen, da werden wir genug drüber reden. Es ist jedenfalls nicht so, dass du sagst, können wir uns schenken, die zwei Spiele. Brauchen wir nicht, Paris wird Favorit. Ich sehe sie gar nicht so als Top-Favorit. Ich bin unter dem Eindruck dieser ersten Halbzeit gegen Atletico und in der zweiten, wie sie es dann, als plötzlich die Dinge zu kippen drohten, da war es nicht mehr souverän, aber da war es eben das, was es dann auch mal braucht. Dann musst du, wenn der Wind kommt, mal dagegen, gegen eine Mannschaft, die so auf die Hölzer geht wie Atletico, musst du dann auch noch mal gegenhalten. Also du hattest in einem Spiel alles, was es braucht, um auf dem Niveau Paris sich entgegenstellen zu können. Ich halte das nicht für aussichtslos.
Mbappé, der Name ist gefallen. Dann hören wir ihm auch einmal zu und achten Sie, wir haben es natürlich übersetzt, was er sagt, darauf, wie er spricht. Denn das ist in der einen Antwort Französisch und in der anderen Antwort ein so schönes Spanisch, dass man schon beeindruckt ist. Kylian Mbappé.
Ich bin seit Tag 1 stolz, in diesem Team zu sein. Wir hatten gute und schlechte Zeiten. Es erfüllt einen mit viel Stolz, für diesen Club zu spielen und die Hauptstadt meines Landes zu repräsentieren. Das ist etwas Besonderes. Ich bin hier aufgewachsen. Für Pariser sind solche Nächte etwas Besonderes. Ich habe den Traum, die Champions League mit Paris zu gewinnen. Das ist ein Riesenschritt in die richtige Richtung, gegen ein großartiges Team. Dieses Mal war das Glück auf unserer Seite. Jetzt probieren wir, alles daran zu setzen, es nach Wembley zu schaffen.
Also, da ist er, der Spanier. Bereit für alles, was da kommt.
So ist es. Gut. Und ich hab das nicht gewusst, dass er so gut Spanisch spricht. Nie gehört. Er hat die Zeit genutzt und Enrique gibt ihm ja viel Zeit. Er kann auch während des Spiels hat er Zeit, in Ruhe ein bisschen spanische Vokabeln zu lernen, oft genug in der Liga, weil Luis Enrique ihn draußen lässt und ihm schon jetzt zeigt, dass die Welt sich auch ohne ihn weiterdrehen muss in Paris.
Aber da braucht er ihn dann logischerweise in solchen
so,
Spielen.
Aber dass er die Zeit nutzt, um sich auf Real vorzubereiten, spricht für ihn.
Wenn Sie Mbappé so jubeln sehen, er sprang gestern immer wieder über die Bande Richtung Fans. Ich war mir da nie ganz so sicher, ob er das auch sehr als Antwort auf ja teilweise Auspfeifen etc. gesehen hat oder ob das nochmal so ein richtiger Liebesbeweis war. Er sprach auch hier davon, er ist stolz darauf, die Hauptstadt zu repräsentieren. Seine Liebe zu Paris Saint-Germain ist ja total glaubwürdig.
Ich glaube ihm das. Es wird trotzdem nicht lustig enden, weil enttäuschte Liebe, gerade wenn man die...
Es sei denn, Champs-Élysées mit diesem Henkelpöttchen.
Und dann, ja, das zum Beispiel würde vieles... für ihn natürlich auch, weil er... Was hat er denn gewonnen bisher?
Weltmeister. Aber ich weiß, was Sie meinen.
Ein bisschen Weltmeister, aber da war es noch ein bisschen. Nein. Ich glaube, dass er wird doch auch jeden Tag älter, wie wir alle. Und ich glaube, erwachsener.
Modric ist er noch nicht, ne?
Nein, das hat er noch viel Zeit. Aber dass er auch das als mit Erwachsenwerden, mit jeder Minute weiß, was er dieser Stadt, sein Leben, wenn Sie sich seine Herkunft angucken, wo er herkommt in Paris und wo er dann heute ist und dass er dann mit 200 Millionen da kann sich halt Paris kaufen. Naja, doch nicht. Aber nach zu Real geht und da er hinterlässt ein bisschen was. Und das, ich glaube, dass er da eine gewisse Bringschuld auch empfindet. Hoffe ich, mache ich ihn mir nicht besser, als er ist. Ich mag den, weil ich ihn als Kicker außerirdisch finde. Aber da war bisher manches noch so, wo ich dachte, der Abschied. Es scheint jetzt so ein bisschen mit solchen Szenen sich ins vernünftige Maß zu bewegen.
Kommen wir beim letzten Thema zu denen, die eben nicht im Halbfinale sind. Das Viertelfinale hat dann nochmal gnadenlos zugeschlagen, was keine Überraschung ist in Anbetracht der Mannschaften, die dabei gewesen sind. Also es hat Atletico erwischt, es hat Arsenal erwischt, aber es hat auch Barcelona herreif und Manchester City erwischt. Was glauben Sie, für welchen Verein hat dieses aus die größten Folgen? Wen trifft es am härtesten, jetzt nicht mehr dabei zu sein?
Ja, das dürfen Sie nicht nur von diesem Champions League Ausscheiden her sehen. Also City ist Tabellenführer in der Premier League und Guardiola wird sie treiben erbarmungslos. Sie werden, ich glaube, sie sind für mich jetzt sind sie umso mehr Favorit für die Champions die Premier League. Das sind ja keine heurigen Hasen, die dann jetzt zusammenbrechen unter dem, die werden rumheulen und werden wütend sein, dass sie aus den 33 Torschüssen nichts gemacht haben.
Spielen Pokalhalbfinale jetzt am Wochenende.
Also, die werden versuchen, dieses Double zu holen. Es wird weh genug tun, wenn morgen schon, heute noch, morgen, übermorgen, wenn wieder gespielt wird, werden sie sagen, das waren wir doch, die jetzt hier hingehören. Das ist das eine. Also deswegen City ist da passiert nicht furchtbar viel. Und sie kamen ja als Trippelsieger in die ganze Geschichte. Barcelona kam als nichts jetzt dahin und wird weiterhin nichts sein in dieser Saison. Sie sind mit 10 Punkten Rückstand oder 11 oder 15, ist doch wurscht, hinter Real Madrid, hinter der Musik her. Das ist schwer erträglich und jetzt auch noch raus in dem Einzigen, was ihnen geblieben ist, diese Champions League. Dann auch noch wie, dann der Trainer ist tuchelartig, aber von sich aus sagt er, ich, Xavi, bei mir ist Schluss nach dieser Saison. Sie müssen wirklich bei weitestgehend fast null anfangen. Und sie haben ja so vieles. Du hast diese Jungen, diese 16-, 17-Jährigen, du hast Lewandowski, Gündogan. Es ist eigentlich vieles da und daraus haben sie so wenig machen können in dieser Saison. Und deswegen tut das jetzt richtig weh, weil das wird eine titellose Saison. Und das ist für Barcelona ähnlich unlustig wie für den anderen FCB.
Wir hören den Trainer, den Sie angesprochen haben, Xavi, über zum einen das Spiel und einen Schiedsrichterfrust, aber auch die Gesamtsituation bei Barcelona.
Wir haben kein Glück mit den Schiedsrichterentscheidungen. Seitdem ich hier bin, fallen alle Entscheidungen gegen uns. Alle. Wirklich alle. Ich weiß nicht, welche Erklärung es dafür gibt. Ich habe es schon häufiger gesagt, wir sind ein Verein und Team im Umbruch. Wir arbeiten an etwas, das große Früchte tragen kann. Stellen Sie sich mal vor, wie weit wir kommen, wenn wir damit fertig sind. Wir haben uns gut geschlagen und eine gute Champions League gespielt.
Ich finde seine Aussagen dahingehend interessant, es klingt eigentlich so, als wäre er noch 3-4 Jahre da. Also er beschreibt eine Entwicklung des Vereins, spricht von wir, weil er vermutlich ja auch diese unglaubliche Bindung mit Barcelona fühlt, aber steht selbst ab Sommer nicht mehr zur Verfügung. Passt das für Sie zusammen?
Ja, ich glaube, er wäre gern vorweggegangen mit diesem Umbruch und dieses Zusammenfügen und endlich sich wieder erinnern, haben wir an Jungen und mal zu gucken, was in La Masia in der Jugendakademie, was da so rumkreucht und fleucht und was man da verwenden kann, schon jetzt. Das ist ja unfassbar. Also den Jamal zu gucken, was der da treibt, das ist ja großes Kino. Aber dieser Club ist eben, weil in den letzten Jahren vieles ökonomisch schiefgegangen ist, sie sind so verschuldet und da können sie nicht. Und das, deswegen, wenn man ihn hätte in Ruhe machen lassen, aber in Ruhe etwas machen lassen, ist an der Säbener Straße schon schwierig. Es ist in Barcelona noch eine Nummer schlimmer. Und dass sie ihn überredet haben, aber das habe ich schon 100-mal gesagt, in jungen Jahren, wahrscheinlich zu jung, so eine Mammutaufgabe zu übernehmen, weil sie niemand anderem es zugetraut haben. Und er, ich hatte so den Eindruck, wieder besseres Wissen, aber nicht Nein sagen könnend, gesagt hat, okay, dann mache ich's. Und ihn dann nicht in Ruhe machen lassen, sondern notorisch fiebrig da drumherum und interne Grabenkämpfe. Und das ist halt Barcelona. weil sie es nicht wahrhaben wollen, dass manchmal Zyklen zu Ende gehen und man neu wieder etwas basteln muss, sondern es muss sofort alles immer genauso weitergehen. Also, sie haben ihn kaputt gemacht als Trainer, als eigenen Trainer. Und das hat er ja, als er das bekannt gegeben hat, ging es ja nicht darum, weil wir gerade ein Spiel verloren haben oder sowas, sondern ich kann nicht mehr. Das macht mit mir etwas, ich werde krank hier. Das ist, werden Sie in Barcelona selber noch richtig beheulen, weil Sie ja, ich glaube, Nagelsmann geht nicht zu Barcelona und so furchtbar viele andere Toren nicht rum. Deswegen, die werden auch einen brauchen, der in Xabi ersetzt dann und neu anfangen muss. Da bin ich mal gespannt, wie das aussieht. Er wird möglicherweise irgendwann mal zurückkommen zum FC Barcelona als Trainer, als anderer Trainer, als erwachsener, älterer Trainer, erfahrenerer Trainer und hoffentlich in eine Barcelona-Welt, wo er weniger Zirkus hat um sich rum.
Ebenfalls rausgeflogen ist unser Torwart Ter Stegen mit Barcelona und auch dem wollen wir einmal zuhören nach diesem Aus.
Es ist Decepción, ¿no? Porque lo teníamos ahí.
Ich bin sehr traurig, weil wir so nah dran waren. Wir hatten eine sehr gute Möglichkeit, es ins Halbfinale zu schaffen, gerade nachdem wir das Tor geschossen hatten. Dann hat sich das Spiel doch nochmal gedreht. Das tut wirklich weh. Ich glaube, wir hatten heute die Möglichkeit, ins Halbfinale einzuziehen. Leider sagt das Endergebnis etwas anderes.
Für Ter Stegen, Herr Reif, läuft es irgendwie auch nicht, ne? Also Neuer unerfüllt. Als Nummer 1 gesetzt. Er macht die beiden Spiele, die gewonnen werden gegen Holland und gegen Frankreich, jetzt mit Barcelona.
Und muss wieder ins Glied zurück.
Überall raus.
Ja, das ist eine unerfüllte Geschichte, aber da ist er ja nicht der erste deutsche Torhüter, der sowas hat. Das Spiel war heavy. Barcelona war gut und es lief richtig und dann gibt's diese rote Karte und da ging's um 30 Zentimeter. Wenn der Araujo das Foul im Strafraum macht, gibt's einen Elfer, aber nicht die Doppelbestrafung. So macht das 10 Zentimeter oder 20 Zentimeter vor der Linie, kriegt rot und mit 10 Mann war dann Paris zu gut. Deswegen, ja, ich verstehe ja, dass Xavi so ein bisschen auf die Schiedsrichter guckt. Mit ein bisschen Distanz wirst du es verstehen. Es lag nicht immer nur an den Schiedsrichtern.
Jetzt wollen wir Manchester City noch mal zuhören. Rodri und Pep Guardiola. Und ich finde, in beiden Äußerungen merkt man das, was Marcel Reif gerade schon angedeutet hat, dass sich dieser Trippelsieg im letzten Jahr, dass das schon das ganz große Ding war und dass man jetzt mit einer gewissen Gefasstheit dieses Aus erträgt, auch wenn es wehgetan hat.
Nothing much to say. Congratulations Real Madrid.
Es gibt wenig zu sagen. Glückwunsch an Real Madrid. Glückwunsch an meine Mitspieler für diese Leistung. Wir haben alles gegeben und nichts zu bereuen. Um ehrlich zu sein, ich habe heute nur eine Mannschaft gesehen. Sie wissen, wie man verteidigt und wie man leidet. Wir wissen, wie schwer es ist gegen Real Madrid, aber mit den Chancen, die wir hatten, hätten wir weiterkommen müssen. Aber so ist dieser Wettbewerb nun mal. Sie wissen, wie dieses Spiel funktioniert. Glückwunsch.
We created chances to do it, but football is about scoring.
Wir hatten Chancen genug, um zu gewinnen. Aber beim Fußball geht es ums Toreschießen und das haben sie vom Punkt besser gemacht. Ich muss mich von Herzen bei meiner Mannschaft bedanken für die Art und Weise, wie sie heute gespielt hat. Aber es geht nun mal ums Ergebnis. Real ist im Halbfinale, wir sind raus. Es geht um Kleinigkeiten, aber die Leistung und die Bereitschaft waren sensationell.
Ist es dann manchmal leichter zu ertragen, weil man weiß, es ist das Elfmeterschießen gewesen, was nur den Unterschied gemacht hat, als wenn Real einen jetzt an die Wand gespielt hätte? Es war ja eher andersrum. Sie haben es vorhin schon geschildert. Ja. Die Spielanteile waren klar verteilt.
Ja, weil da hadert man mit den irgendwelchen dunklen Mächten, aber nicht mit sich selber. Das ist das. Gut, Elfmeter, die Schützen werden sich fragen, Fernando Silva und Kovacevic, was haben wir da eigentlich gemacht? Nochmal, das, was Sie eben sagten, ich vorhin sagte, und was ja Fakt ist. Du kommst als Trippelsieger, hast es geschafft bis dahin, spielst gegen Real in zwei Spielen sehr ordentlich, sehr, sehr, holst einen Unentschieden in einem famosen Spiel in Madrid. Also, du musst dich nicht schämen. Du gehst nicht mit Schimpf und Schande raus, sondern jetzt drehen sie sich um und gucken, dass sie das Double in England kriegen. Und das Triple von der vergangenen Saison kann ihnen niemand nehmen. Das ist entspannter, wie gesagt, als Barcelona. Du hast nichts, das große Nichts. Sie könnten heute aufhören, müssen aber durch die Saison zu Ende spielen. Das alles wird und hast nichts mehr davor. Das ist viel schwerer zu ertragen.
Nichts ist immer Mist. Zum Glück haben wir Ihre Tipps, Herr Reif. Und ach so, damit ja, gehen wir sozusagen aus dem Donnerstag, in dem wir zunächst auf die Europa League schauen. Denn Bayer Leverkusen mit Trainer Alonso ist heute am Start und versucht weiter, das Triple umzusetzen. Also, sie tippen zwischen Rom und Milan ein 1:2 und dann im Elfmeterschießen für Milan. Die Mailänder?
Ja.
Marseille, Benfica ein 2:0, was bedeuten würde, dass Marseille weiterkommt. Bergamo nach dem 3:0 Sensationssieg in Liverpool, jetzt mit einer 0:2 Niederlage, reicht nicht immer ganz noch.
In der reicht Logik. Nicht für Liverpool, aber reicht für Bergamo.
Wohl wahr. Und West Ham gegen Bayer Leverkusen, das soll uns recht sein, 1:1, was nach dem 2:0 Hinspielsieg Bayer Leverkusen ins Halbfinale der Europa League spülen würde. Und die Bundesliga haben wir auch noch.
Was?
Ja, es geht Schlag auf Schlag.
Das ist ja eine Welt.
Was haben wir denn da? Freitag geht's los. Frankfurt, Augsburg 2:1. Dann Samstag 15:30. Heidenheim, Leipzig 0:2. Wolfsburg, Bochum 3:1. Köln, Darmstadt 2:0. Hoffenheim, Gladbach 0:2. Um 18:30 am Samstag Union gegen die Halbfinal Bayern 0:2. Am Sonntag 15:30 Werder Stuttgart 1:1, dann Dortmund Leverkusen 2:2, dann Freiburg Mainz 1:1.
Hoffenheim Gladbach habe ich 100% anders getippt, aber
ist das wahr?
Ich glaube, ja.
Wir prüfen das, je nachdem wie das Spiel ausgeht.
So, ja, natürlich, das prüfen wir dann, wir prüfen immer hinterher. Also, wenn ich so getippt habe, habe ich sie nicht alle. Gut.
Also. Es stimmt. Ich habe ja immer noch den Check hier. Hoffenheim Gladbach 2:1.
Das macht ja jetzt die Jungs, die Grafiken machen, das ist jedes Mal ein Ding so reingeschmuggelt, ob ich es noch merke, was ich da von mir tippen muss. Ja, gemerkt, Jungs.
Ich bekomme da die offizielle Bitte um Entschuldigung gerade aufs Ohr.
Gewährt.
In Ordnung. Und wir geben uns
mal sehen, wie das Spiel ausgeht.
Vielleicht sind Sie dann ganz dankbar, dass wir den Zahlendreher da eingebaut haben. Sie können sich eins von beiden aussuchen. So, Herr Reif, ich sage Dankeschön.
Ja.
Gerne. Wir gehen gut gelaunt aus dieser Sendung, denn wir haben mindestens zwei Mannschaften im Europapokal-Halbfinale.
So soll es sein, ja.
Gehen fest davon aus, dass Leverkusen folgt. Und da sind wir. Sagen Ihnen vielen Dank fürs Zuschauen und Zuhören und freuen uns aufs Wiedersehen und Wiederhören am Montag um 10.30 Uhr. Wir sind auf jeden Fall hier am Start. Bis dahin, danke Ihnen. Ein schönes verlängertes Fußballwochenende wünschen wir Ihnen. Machen Sie es gut.